Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Es ist schon ein paar Mal erwähnt worden, dieser Sonntag hat einen besonderen Namen bekommen, dieser 10. Sonntag nach Trinitatis, Israel-Sonntag. An ihm soll sich die christliche Kirche ihrer besonderen Verbundenheit zum Volk des ersten Bundes, zum Volk der Juden erinnern. Einer Verbundenheit, das hat Hannah Schott eben in der Begrüßung schon gesagt, die in der langen Geschichte der Kirche oft in Vergessenheit geraten ist und Antijudaismus und Judenverfolgung erzeugt hat. Das soll nicht mehr sein. Deshalb sollen wir als Kirche unseren Teil dazu beitragen, dass es nicht wieder so wird. Aber heute geht es nochmal um einen ganz besonderen Aspekt unserer Verbundenheit. Dass nämlich unser Gott, der Gott Israels, der uns über den Juden Jesus erreicht und angesprochen hat, ein Freund der Menschen und ein Freund des Lebens ist. In der Bibel, die wir miteinander haben und teilen, geht es zutiefst immer um die Frage, wie kann das Leben gelingen? Und das meint immer auch, nicht nur mein ganz persönliches Leben, sondern das Zusammenleben der Menschen untereinander und auch mit der Schöpfung. Wie kann das Leben gelingen? Es sähe anders aus und besser aus in der Welt, auch bei uns und in Israel selber, wenn wir dieser Sicht Gottes vertrauen und wenn das unsere menschlichen Herzen erreichen würde. Man hat den Eindruck, das, was theologische Wahrheit ist, ist noch lang nicht kirchliche, menschliche Wirklichkeit. Wie kann das Leben gelingen? Das ist die Frage, die auch hinter dem heutigen Predigttext steht. Im Alten Testament in Israel war die Antwort eigentlich ganz klar. Wie das Leben gelingen kann? Keine Frage, das ist geregelt. Dafür haben wir das Gesetz. Nicht nur die 10 Gebote, sondern 613 verschiedene Gesetze und dazu noch unzählige Auslegungs- und Anwendungsvorschriften. Sie alle hatten die Schriftgelehrten in Israel vor Augen, von denen gleich die Rede sein wird. Für alle Fälle des Lebens gab es ein entsprechendes Gebot. Kasuistik. Sage mir dein Problem und ich sage dir, welcher Paragraph angewandt wird. Aber wenn das immer so einfach wäre, diese Vielfalt an Geboten und Vorschriften ergab auch Probleme. Manche Gesetze und Vorschriften wissen sich zuweilen. Welches von diesen 613 Gesetzen ist das höchste und wichtigste, wenn es im Streitfall um die Prioritätenfrage geht? Was ist sozusagen Paragraph 1 aller Gebote? In eine solche Diskussion über diese Frage wird Jesus in Israel hineingezogen. Und wir hören aus unserem vorgeschlagenen Predigttext erst einmal den ersten Vers aus Markus 12, Vers 28. Und es trat zu ihm, nämlich zu Jesus, einer von den Schriftgelehrten, der ihm zugehört hatte, wie sie miteinander stritten, Jesus und die Schriftgelehrten. Und als er sah, dass er ihnen gut geantwortet hatte, fragte er ihn, und welches ist das höchste Gebot von allen? Wie wird Jesus antworten? Es droht, kompliziert zu werden. Umso erstaunlicher. Die Antwort Jesu ist verblüffend einfach und gar nicht unbekannt. Sie steht schon im Alten Testament und wird von Jesus zitiert. Höre, Israel, der Herr, unser Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von all deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein anderes Gebot größer als dieses. Paragraph 1 aller Gebote der Bibel. Was macht Jesus da? Er redet von dem einen Gott und vom Gebot der Liebe. Wir nennen es oft das Doppelgebot der Liebe, aber im Grunde ist es ein Dreifachgebot der Liebe. Jesus macht dieses Gebot zum Schlüssel für das Verstehen aller anderen Gebote und Gesetze. Er macht es gerade zum Schlüssel gelingenden Lebens. Es ist das Gebot, unter dem sich Leben entfalten und gelingen kann. Wenn man das begriffen kann, dann ist es so einfach, dass der Kirchenvater Augustin sagen konnte, liebe und dann tu, was du willst. Liebe und dann tu, was du willst. Ob du schweigst, schweige in Liebe. Ob du rufst, rufe in Liebe. Ob du schiltst, also wir merken, Liebe heißt nicht, dass man nicht schimpfen kann. Liebe kann auch schimpfen. Wenn du schiltst, schilt in Liebe. Ob du schonst, schone in Liebe. In dir sei die Wurzel der Liebe und aus dieser Wurzel kann nur Gutes entstehen. Liebe und dann tu, was du willst, denn daraus kann nur Gutes entstehen. Was ist da passiert? Da ist aus der Kasuistik, die für jeden Fall nach einer Lösung suchte, eine Grundhaltung geworden. Die Liebe ist der Schlüssel zum richtigen Tun. Das ist einfacher gesagt als getan. Hat nicht der Schriftsteller Johannes Mario Simmel einmal ein Buch geschrieben? Ich erinnere mich daran, da hieß es, Liebe ist nur ein Wort. Ist es nicht bestenfalls nur ein Gefühl? Ist also das Reden von der Liebe, die Wirklichkeit wird, nur ein frommer Traum? Ist Jesus Träumer, Idealist? Oder spricht er von einer Realität, von Gottes Realität, die unser Leben prägen kann? Damit kommen wir zurück zur Ursprungsfrage. Wie kann Leben gelingen? Drei Gedanken dazu. Erstens, wenn Gott allein unser Gott ist. Liebe muss ins Leben, wenn Leben gelingen soll. Die Liebe, von der Jesus spricht, kommt von Gott. Von welchem Gott? Es geht nicht darum, dass wir irgendeinen Gott suchen und finden. Es geht darum, dass nur einer Gott ist und nur einer der Herr des Himmels und der Erde ist. Nur einer sich aus Liebe auf der Suche nach den Menschen gemacht hat, um ihm zu sagen, wer er ist. Von diesem einen Gott wissen und reden beide, Juden und Christen. Jahwe, der Gott Israels, der Vater Jesu Christi. Das verbindet uns. Der Schlüssel zum Leben, wie wir ihn bei Jesus, bei diesem einen Gott, bei dem Vater Jesu finden. Liebe, das ist sein Markenzeichen. Da ist etwas dem Gebot vorgeschaltet. Wir müssen begreifen, dass Gott, bevor er von unserer Liebe zu ihm redet, uns daran erinnert, dass er mit seiner Liebe schon längst bei uns ist. Seine Liebe hat die Welt und den Menschen geschaffen. Seine Liebe hat das Volk Israel aus Ägypten befreit. Seine Liebe hat mit Israel einen Bund schließen lassen. Seine Liebe hat ihn selbst in Jesus auf die Erde kommen lassen. Seine Liebe hat die Welt mit sich versöhnt. Die Welt, all inclusive. Er kommt zu uns mit aller seiner Liebe und kommt uns mit aller seiner Liebe zuvor. Ehe er von unserer Liebe spricht, die er erwartet, ist er schon längst mit seiner Liebe bei uns. Jesus stellt uns hiermit zuallererst noch einmal deutlich vor Augen, wie es mit einem gelingenden Leben beginnen muss. Leben kann nur gelingen, wenn wir den einen Gott, den Schöpfer des Lebens und den Erfinder der Liebe in den Blick bekommen. Alles Reden von Liebe und wie sie in unserem Leben Gestalt gewinnen kann, kann nur schief gehen, wenn wir darüber am Gott der Bibel vorbeireden, der uns mit seiner Liebe zuvorkommt. Haben wir diesen Durchblick für Gott, der unserem Leben und unserer Liebe mit seiner Liebe zuvorkommt? Das ist die Botschaft, die wir und auch Israel hören. Wir haben es mit einem liebenden Gott zu tun, der uns zuvorkommt. Das ist ein unendlicher Schatz in unserer beider Glauben. Die Frage war, wie kann Leben gelingen? Das ist dann der zweite Gedanke. Wenn ein Mensch Gott und den Nächsten liebt wie sich selbst. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Das andere ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die dreifache Liebe ist also Grund gelingenden Lebens, die Liebe zu Gott, zu seinem Nächsten und zu sich selbst. Den Nächsten lieben wie sich selbst. Ich weiß ja nicht, ob es so etwas gibt, aber mit dieser Liebe verhält es sich so wie mit, sagen wir mal, siamesischen Drillingen. Sie sind eigentlich nicht, sie sind nicht voneinander zu trennen. Gottes Liebe ist unteilbar. Sie ist, und jetzt dröseln wir das mal auf, zunächst die Liebe zu Gott. Da erinnern wir uns an einen Menschen, der damit Schwierigkeiten hatte. Kann man Gott überhaupt lieben? Martin Luther jedenfalls ist an diesem Gebot lange fast verzweifelt. Er hat in seiner Ehrlichkeit beschrieben, dass er diesen Gott, der mit seinem Gebot seine Liebe einfordert, eher hasste als liebte. Er fühlte sich überfordert, dieser Liebe mit einem gerechten Leben und echter Liebe zu entsprechen. Alle seine Mühen endeten trotz bester Vorsätze immer wieder mit Scheitern. Gott mit seinen Ansprüchen an unsere Gerechtigkeit und Liebe waren ihm einfach zu groß. Einen Gott, der ihn laufend überforderte, den konnte er nicht lieben. Das ihn verdammende Urteil eines gerechten Gottes schien vorprogrammiert. Da konnte er Gott nur noch hassen. Du forderst was von mir, was ich nicht erfüllen kann. Bis Luther das erkannte, was vor eben schon zur Sprache kam. Gott lieben soll nicht meine eigene Leistung sein. Gott hat mich doch schon längst geliebt. Gott hat mich doch schon längst versöhnt. Gott ist mir doch schon längst gut. Gott bleibt mir doch treu. Meine Liebe muss nicht meine eigene Leistung sein. Ich muss mir seine Liebe nicht verdienen. So wie das Kinder in dieser Welt im Blick auf die Liebe ihrer Eltern ja zuweilen erleben. Sie darf und soll zurückgegebene Liebe sein, nicht verdiente Liebe. Das Geheimnis der Liebe zu Gott ist die Erkenntnis der zuvorkommenden Liebe Gottes zu mir. Das Geheimnis der Liebe zu Gott ist, dass sie Antwort ist. Ich soll zuerst erkennen, wer Gott für mich ist. Nämlich der, der mir mein Leben geschenkt hat und meine Gaben. Der, der sich mit lieber Vater anreden lässt und es auch ist. Der, der in Jesus ganz Mensch geworden ist, um mir nahe zu sein. Der, der mir die Brücke der Vergebung gebaut hat, damit ich mit meiner Schuld und meinem Versagen nicht scheitern muss. Und dann soll aus der Erkenntnis dieser geschenkten und erfahrenen Liebe in aller Freiheit ganzheitliche Liebe zu Gott wachsen. Eine Liebe, die den Ton nicht der Forderung, sondern der Dankbarkeit hat. Ganzheitliche Liebe, das meint mit ganzem Herzen. Das Herz ist in der Bibel das Personenzentrum des Menschen. Also keine Pflichtübung, sondern von ganz tief innen. Und alles, was in uns geschieht und von uns ausgeht, soll davon durchzogen sein. Mit ganzer Seele. Die Seele beschreibt die Vitalität und das Gemüt eines Menschen. Also auch mit unseren Gefühlen sollen wir Gott lieben. Mit ganzer Kraft. Liebe ist eben nicht nur ein Gefühl. Liebe wird konkret in Wort und Tat. Mit ganzem Gemüt, also so viel wie mit ganzem Verstand. Gott möchte auch unsere intellektuellen Kräfte im Dienst dieser Liebe sehen. Wir sind mit dem Allen gefragt, was ist Gott uns wert? Er wird uns immer so viel wert sein, wie wir selber von seiner Liebe begriffen haben. Die Erfahrung und Annahme der Liebe Gottes bleibt nicht ohne Konsequenzen. Eine Konsequenz ist dann die, sich selbst lieben zu können. Weil Gottes Liebe unteilbar ist, deshalb gilt auch die Liebe zu sich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ich fange mit dem zweiten Teil erst einmal an. Also, du darfst dich selbst lieben. Ich schalte das hier ein, weil es Menschen gibt, die sich offensichtlich selbst nicht lieben können, die nur über sich selbst meckern, offen oder heimlich, oder Christen, die meinen, sich nicht selbst lieben zu dürfen und die das sogar für eine christliche Tugend halten, die man dann Demut nennt. Dieses Wort Jesu will uns ermutigen, uns selbst zu lieben, weil wir schon längst von Gott angenommen und geliebt sind, wie wir sind. An die ist gedacht. Und es kommt kein Leben ins Leben, wenn wir das nicht lernen. Ja zu sagen zu uns, weil wir genau so von Gott geliebt sind. Brutto. Mit allem, was in uns steckt. An die ist gedacht, an die, die so schwer haben, sich selbst zu lieben. Weniger an die, die in der Weise lieben, als im Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns das Ich steht, an dem alles gemessen wird. Was habe ich davon? Diese Frage wird zuweilen ja auch an den Glauben herangetragen. Was habe ich davon, ein Christ zu sein? Ich möchte es mir gönnen, dann, wenn ich etwas davon habe. Jesus macht diese Frage nicht madig. Diese Frage darf man sich stellen. Was habe ich davon, dass ich diesem Jesus nachfolge? Wenn, ja wenn, sie auch der Maßstab wird zur Liebe zum Nächsten. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wie du dich selbst liebst, so bitte auch deinen Nächsten. Siamesische Zwillinge der Liebe. Gottes Liebe ist unteilbar. Und deshalb ist es die Liebe zum Nächsten, die zu bedenken ist. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Es gibt durchaus Menschen, von denen ich gehört und die ich kennengelernt habe, die durchaus auch ohne Gott zu einer imponierenden Menschenliebe fähig sind oder waren, die das Leben und die Liebe von Christen durchaus an manchen Stellen überholt haben. Die gilt es nicht madig zu machen. Eine solche Liebe ist bewundernswert. Da ist eher die Frage, für mich ist es keine Frage, ob einem solchen Menschen nicht etwas entgeht, wenn er nichts von der Liebe Gottes weiß für sein eigenes Leben. Ich gestehe, mir würde das Wichtigste in meinem Leben fehlen. Da, wo mein Leben zur Ruhe kommt, da, wo es sich wieder neu sortieren lässt und wo es wieder neu beginnen kann, dass ich zur Liebe Gottes zurückkehre, der sagt, zu mir darfst du so kommen, wie du bist, aber du musst nicht so bleiben, wie du bist. Steh auf, fang wieder an. Der Zielpunkt Jesu war, wie Liebe in unser Leben kommen kann, damit Leben reinkommt. Wir erinnern uns, wir sollten uns diese Liebe nicht aus den Rippen schneiden müssen, sondern sie sollte das in das Leben zurückscheinen, was wir selbst von Gott erhalten haben. In welches Leben? In das Leben mit meinem Nächsten. Für Jesus ist Gottes Liebe ohne Nächstenliebe unmöglich. Gottes Liebe ausgedrückt in Anbetung, Meditation und Stille vor Gott ist schön. Aber ohne Nächstenliebe ist sie wahrscheinlich nur fromme Gefühlsduselei. Aber wie sieht die Liebe aus, die nicht nur ein Wort oder ein Gefühl ist? Da müssen wir bei Jesus selber in die Schule gehen, bei seinem Sohn Jesus. Lieben heißt bei ihm, nicht ein besonderes liebevolles Gefühl entwickeln, sondern vom anderen her denken, sein Wohl und Wehe zur eigenen Sache machen. Im Extremfall die Sache des Feindes. Nicht, dass wir das Böse tun, aber dass wir sehen, welche Not dahinter steckt, möglicherweise. Das heißt eben auch seine Sache und Person aus Gottes Sicht sehen. Liebe heißt den anderen annehmen, wie er ist, ihn nicht in ein Bild pressen wollen, das man von ihm hat, aber ihn auch nicht sich selbst überlassen, indem man kein Bild von ihm hat. Und Gottes Bild von einem Menschen ist immer positiv. Nicht, was er sieht, sondern was er dahinter sieht. Liebe heißt, das Bild von ihm haben, das Gott von ihm hat, ihn in dieses Bild hineinlieben, das Gott von ihm hat. Das Pressen vergewaltigt, das bloße Stehenlassen resigniert. Liebe ist die Macht, unter der sich etwas verändern kann. Woher nehme ich da die Geduld und Kraft, wenn ich nicht wüsste, dass Gott auch mit mir diese Geduld hat? Die Frage war, wie kann Leben gelingen? Und da ist der dritte Punkt, wenn die Liebe auch gelebt wird. Und im Predigttext heißt es weiter, und der Schriftgelehrte sprach zu ihm, Meister, du hast wahrhaftig recht geredet. Es ist nur einer und kein anderer außer ihm. Und ihn lieben von ganzem Herzen, von ganzem Gemüt und von allen Kräften und seinen Nächsten lieben wie sich selbst. Das ist mehr als alle Brandopfer und Schlachtopfer. Als Jesus aber sah, dass er verständig antwortete, sprach er zu ihm, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Jesus hat einen gelehrigen Schüler gehabt. Er hat begriffen, dass Liebe nicht ersetzt werden kann durch Brand- und Schlachtopfer, auch nicht durch Spenden und Kollekten. Und dann sagt Jesus, du bist nicht fern vom Reich Gottes. Nicht fern. Aber er ist nah dran, aber noch nicht da. Es fehlt etwas. Was fehlt? Es fehlt noch der Schritt vom Kopf zum Herzen und damit ins Leben, damit aus der theologisch richtigen Erkenntnis ein neues Leben wird. Ein Leben, das sich zuallererst für Gottes Liebe öffnet, die in uns einzieht und durch uns hindurch zieht zu seinen Menschen. Also nicht das Gut, dass wir mal drüber geredet haben, nicht gut, dass wir es mal gehört haben, sondern erst gut, wenn es in unsere Existenz hineinfindet. Und jetzt ist es gar nicht verkehrt, wenn wir nach der Frage einer Konkretion, jetzt die Welt vor Augen haben, wie sie im Augenblick ist, mit aller Not und Verzweiflung, mit aller Angst und mit allem Hass, mit Ungerechtigkeit und dem gesellschaftsfähig gewordenen bewussten Einsatz der Lüge. In einer Welt, wo das Gebot zu heißen scheint, du sollst Gott lieben am Sonntag und für dein eigenes Leben Seelenheil und ansonsten ab Montag wieder nur dich selbst. Vor allem dich selbst und vor allen Dingen dich zuerst. First. Mit welchem Bezug auch immer. Von dem einen gemeinsamen Gott herkommend, dem Gott Israels, dem Vater Jesu, wissen Juden und Christen, was diese Welt braucht. Sollten sie wenigstens wissen. Manchmal fragt man sich, was haben sie denn eigentlich kapiert? Diese Welt braucht Gottes Liebe, die konkret wird im Tun seiner Nachfolger, in Barmherzigkeit und Gerechtigkeit. Liebe ergreift Partei, wenn einer unter die Räder kommt. Vielleicht sogar unter die Räder legaler, demokratisch abgestimmter Gesetzgebung. Asylgesetze, Sozialgesetze, Ausländergesetze. Hier greift das prophetische Amt der Kirche. Und zwar sowohl nach innen als nach außen. Es ist ja nicht so, dass man innerhalb der Kirche keine Probleme hätte mit diesen Fragen. Das prophetische Amt, das sich nicht den Mund verbieten lässt, wenn Menschen und Parteien, womöglich noch mit einem C drin, menschenverachtend von Geschöpfen Gottes und ihrer Not reden. Gott will sich nicht in Kirchen, Klöstern oder Synagogen oder auch nicht in ein frommes Ich einsperren lassen, wenn es um seinen Willen für die Welt geht. Und es ist erschreckend, wie gerade Länder, in denen die biblische Tradition von der Liebe Gottes doch eigentlich bekannt sein müsste, diesen Willen ignorieren oder beiseite schieben, wo es doch darum ginge, zu entdecken, dass diese Liebe ein Potenzial hat, Fantasie und Kraft zu entfalten, die zum Leben hilft. Und zwar nicht Leben I myself first, sondern Leben für die Welt. Nicht blauäugig, nicht naiv, nicht unter Verkennung auch von Grenzen, die es da gibt, aber aus der Liebe, die fragt, was der Mensch, das Geschöpf Gottes, das Gott liebt, zum Leben braucht. Und zuallererst da, wenn wir jetzt einmal die Flüchtlingsbewegung oder diese Migrationsbewegung sehen, da, wo er lebt. Zum Beispiel, wenn wir sagen, Fluchtursachen bekämpfen, wo geschieht das denn? Ich entdecke bei Upendo. Ich entdecke bei der Kommunität Koinonia in Südafrika. Da wird vor Ort ein Angebot gemacht, wo wo Menschen entdecken, es lohnt sich hier zu leben. Da werden wirklich Fluchtursachen bekämpft. Mag sein, dass Menschen aus diesem Kontinent uns auf die Pelle rücken. Migranten, keine Kriegsflüchtlinge, weil wir sie allzu lange ignoriert haben und das Mittelmeer als eine sichere Mauer empfunden haben. Es geht um Leben für alle. Es geht darum, dass Menschen das Leben finden, das Gott schenken möchte. Das zu bezeugen und zu leben, dazu ist Gottes Volk aus Juden und Christen berufen. Das verbindet uns als sein Zuspruch und das verbindet uns als seinen Anspruch. Auch daran werden wir am Israel-Sonntag erinnert. Von dem einen Gott, der will, dass Leben gelingt. Und wo wir dazu beitragen können, da sollten wir es tun. Mit unseren Worten und mit unserem Handeln. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn.